ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hey, schön, dass ihr dabei seid bei unserem Ukraine-Update. Ich bin Alisa Jung und wir sprechen hier jede Woche über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine. Vor einer Woche haben wir hier die Frage gestellt, ob nordkoreanische Soldaten für Russland kämpfen. Inzwischen dementiert der russische Präsident das nicht mehr. Der ukrainische Geheimdienst geht sogar davon aus, dass erste nordkoreanische Soldaten schon in der russischen Grenzregion Kursk im Einsatz sind. In dieser Folge habe ich mit dem Militärexperten Gustav Gressel darüber gesprochen, warum Moskau diese Truppen braucht. Er sagt, dass Putin immer größere Probleme habe, neue Soldaten in Russland zu finden. Nordkoreanische Leihsoldaten seien da ein Weg, die Lücken an der Front zu stopfen, besonders in Kursk.
Ja, also die jetzt in Russland trainierten Soldaten sollen aller Wahrscheinlichkeit in Kursk eingesetzt werden. Es handelt sich anscheinend um Soldaten nordkoreanischer Eliteeinheiten. Kursk ist natürlich für Russland peinlich und er sucht jetzt nordkoreanische Hilfe, die eventuell disziplinierter vorgehen und eventuell das Kursproblem für ihn lösen. Langfristig muss man aber sehen, dass Russland in diesem Krieg enorm hohe Verluste einfährt. Es braucht etwa 30.000 neue Soldaten, um die Verluste an der Front auszugleichen. Und das wird natürlich zunehmend schwieriger im eigenen Land, denn die Leute, die für Geld in den Krieg ziehen, die sind großteils schon im Krieg, auch wenn Russland jetzt über dieses Jahr die Prämien für die Freiwilligenmeldung und die Gehälter der Soldaten im Krieg drastisch erhöht hat, ändert das nicht viel dran, dass viele Leute, eben viele Russen, eben auch für mehr Geld nicht in den Krieg ziehen. Und die Zwangsmobilisierung, die scheut Putin aus innenpolitischen Gründen. Und da ist natürlich dann ein Rückgriff auf nordkoreanische, ich sage es jetzt mal so, Gastarbeiter im Grunde logisch oder etwas, was nahe liegt. Nordkorea, wie soll man das höflich ausdrücken, verpachtet Sklaven, wenn man das so ausdrücken darf, an sowohl China als auch an Russland. Das gibt es schon Jahrzehnte, dass aus einer Familie ein Familienmitglied als Gastarbeiter nach China oder nach Russland darf, dort in der Landwirtschaft, im Bergbau oder im Billiglohnbereich arbeitet. Und Gehalt, auch wenn das für russische Verhältnisse oder chinesische wenig ist, für nordkoreanische ist es viel. Und vor allen Dingen verdient der nordkoreanische Staat das meiste an von diesem Gehalt, der eben nach Hause geschickt wird. Und Nordkorea verdient es so über die letzten Jahrzehnte schon Fremdwährungseinnahmen, die es dringend braucht. Und natürlich kann man dieses Schema auch auf den Soldatenberuf anwenden. Russland zahlt viel und braucht dringend Soldaten. Nordkorea hat viele Leute und braucht dringend Geld. Das ist an und für sich eine Win-Win-Situation für beide Parteien.
Der ukrainische Geheimdienst, der meldet, dass eben nordkoreanische Soldaten bereits in der russischen Region Kursk eingesetzt werden. Eduard Kuhnt, ein User, fragt, hätte eine Frage. Man geht ja zurzeit von 10.000 bis 12.000 Soldaten aus. Kann man mit noch mehr rechnen? Und wo wäre außerhalb von Kursk noch weitere Einsatzszenarien?
Ja, also man wird wahrscheinlich im Laufe des Krieges mit mehr rechnen können. Und diese würden dann natürlich in allen Frontabschnitten in der Ukraine wie russische Sturminfanterie eingesetzt werden, also etwa wie die Sturm-Z-Verbände als zu Fuß-Infanterie, die eben mit Artillerieunterstützung dann Gräben angreift. Die Problematik, die sich natürlich beim Einsatz nordkoreanischer Soldaten ergibt, ist, dass das auch mit den dort eingesetzten russischen Verbänden koordiniert werden muss. Man braucht Führungskader, die sowohl koreanisch als auch russisch sprechen. Das könnte ein gewisser Bottleneck sein und den Einsatz der Nordkoreaner auf gewisse Schwergewichtsgebiete der Front oder Schwergewichtsabschnitte beschränken, wo man eben diese zweisprachigen Offiziere hat, weil natürlich muss ein nordkoreanischer Sturmangriff mit der russischen Artillerie abgesprochen werden, sonst geht das schief. Aber das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Hierzu muss man sagen, dass die russisch-nordkoreanische militärische Kooperation lange unter der Hand existierte, aber dass sie im Grunde seit den 90er Jahren recht fest und innig ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in der nordkoreanischen Armee durchaus einige Offiziere zweisprachig sind und sowohl Russisch als auch Koreanisch sprechen und eben dann für Koordinationsrollen in diesem Krieg dann auch geeignet wären. Wie viele es dann praktisch sind und wie viele man praktisch gleichzeitig einsetzen kann, wie gesagt, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
Und bedrohlich ist diese Verbindung Nordkorea-Russland auch für den Nachbarstaat Südkorea. Die fürchten eben, was Nordkorea da als Gegenleistung bekommen könnte. Und sollten eben die nordkoreanischen Soldaten da jetzt gesichert im Kampf gegen die Ukraine eingesetzt werden, spricht jetzt Nachbarstaat Südkorea eben auch ganz klar von einer Provokation, die über die koreanische Halbinsel hinausgeht. Und Südkorea droht dann seinerseits auch Waffen an die Ukraine zu liefern. Wir hören in einen Ton des Präsidenten.
Wir hatten bislang den Grundsatz, nicht direkt tödliche Waffen zu liefern. Aber abhängig davon, wie nordkoreanische Truppen in Russland agieren, werden wir eine mögliche Waffenlieferung nochmal überprüfen.
Die NATO warnt, dass diese Entsendung nordkoreanischer Soldaten eine erhebliche Eskalation wäre. Jetzt ist der Krieg in der Ukraine bereits so schrecklich. Wie könnte er noch mehr eskalieren?
Das ist eine gute Frage. Natürlich verlängert er auf der russischen Seite die Möglichkeit, Krieg zu führen. Das ist ja etwas, was einen Strich durch die Rechnung vieler in der NATO oder im Westen machen, die darauf hoffen, dass dieser Krieg langsam ermattet, dass Russland einfach durch die hohen Verlustzahlen an Menschen und durch die hohen Verlustzahlen an Material irgendwann nicht mehr in der Lage sein wird, diesen Angriffskrieg so wie gewohnt weiter fortzusetzen. Und da gibt es natürlich verschiedene Rechnungen, wann Russland was abgeht, wann Russland an die Grenze seiner gepanzerten Fahrzeuge, seiner Kampfpanzer etc. verlaufen will. Aber das ist natürlich das Problem an der Sache. Russland kann erstens seine Alliierten fragen, wie eben Nordkorea, wie Iran. Russland kann über Umwege und über Schmuggel auch noch ein weiteres Gerät generieren. Und man kann nicht davon ausgehen, dass eine gewisse Knappheit automatisch zu einem strategischen Kurswechsel in Moskau führen. Moskau kann sich anpassen, es kann sein taktisches Verhalten anpassen, es kann könnte etwa seine Offensivtätigkeit zurückfahren, um nicht so viele Verluste gleichzeitig immer einzufahren. Es könnte sich stärker auf Fernangriffe, also Angriffe mit Marschflugkörpern, mit Drohnen und so weiter verlegen. Es gibt viele Möglichkeiten, den Krieg aus russischer Sicht zu verlängern und weiter die Ukraine schwer zu schädigen. Nordkoreanische Soldaten ist einer dieser Methoden. Deshalb bin ich immer sehr skeptisch, wenn im Westen schon mit großer Sicherheit davon ausgegangen wird, dass der Krieg quasi in einem Frozen Conflict enden muss, weil dieses oder jenes an der einen oder anderen Stelle ausgeht, aber zumindest was die Russen angeht. Das Problem ist ja, die Ukrainer kämpfen mit ähnlichen Materialsorgen. Wenn man eben sich zurücklehnt und denkt, man braucht diesen Krieg nur mehr kurze Zeit durchhalten, dann ist er beendet. Dann ist es meistens so, dass der Krieg weitergeht, aber die Materialsorgen der Ukrainer größer werden, weil eben rüstungspolitische Maßnahmen nicht getätigt wurden, die Ukraine weiterhin mit gepanzerten Fahrzeugen oder Munition dieser oder der einen Sorte zu versorgen. Und das hat in der Vergangenheit schon immer für die Ukraine größere Probleme bereitet. Russland, wie man jetzt im Fall Nordkorea sieht, versorgt sich irgendwo anders.
Aber nochmal ganz klar die Frage aus dem Stream. Also kann diese Anwesenheit der nordkoreanischen Soldaten ein Anzeichen dafür sein, dass Russland nicht mehr in der Lage ist, genügend eigene Soldaten zu mobilisieren?
Zurzeit sind es noch wenige, aber es ist zumindest ein Anzeichen, dass Russland Rekrutierungsprobleme hat und dass sich die Führung im Kreml Sorgen macht, dass es langfristig genügend Freiwillige aufbringt für diesen Krieg. Das in der Tat. Noch muss man aber sagen, dass zu diesem Zeitpunkt mehr russische Soldaten in der Ukraine stehen, als die Ukraine gleichzeitig an der Front in Waffen halten kann. Das heißt, bevor man jetzt sozusagen den Segen über dem Ganzen spricht, mal schauen, wohin es sich entwickelt. Aber ja, es ist ein Zeichen einer angespannten Personalsituation.
Dass russische Engpässe bei Material und Personal zu einem Vorteil für die Ukraine werden könnten, sieht Gustav Gressel erstmal nicht. Mit ihm sprechen wir gleich nochmal. Jetzt zunächst mit unserem Russland-Korrespondenten Armin Körper darüber, was er auf dem BRICS-Gipfel in Kasan vom russischen Präsident gehört hat. Angesprochen auf Satellitenbilder, die nordkoreanische Soldaten in Russland zeigen sollen, sagte Putin da, Satellitenbilder seien etwas Ernstes. Ist das die Bestätigung?
Ich würde schon sagen, ein Dementi klingt ein bisschen anders. Ja, ich werte das als Bestätigung. Diese Pressekonferenz, die ist vor etwa einer Dreiviertelstunde zu Ende gegangen. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass wieder westliche Journalisten zahlreich dazugelassen wurden. Und das zeigt ja auch, wie sicher sich Wladimir Putin am Ende dieses Gipfels fühlt. Die Nordkorea-Frage zum Beispiel, soweit ich das beurteilen kann, hat hier überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe nichts gehört, dass irgendeiner der sehr vielen Gipfelgäste ihn darauf angesprochen hätte. In den vielen Einzelgesprächen oder auch in dem Plenum hat das keine Rolle gespielt. Also Putins Botschaft hier ist eigentlich, wie wir es gerade schon gehört haben, in dem O-Ton, wir haben den Krieg nicht begonnen, der Westen ist schuld, der Westen hat in der Ukraine 2014 einen Staatsstreich provoziert und Russland hat immer wieder die Hand ausgehalten und so weiter. Wir haben das alles schon sehr oft gehört, aber heute klang das noch sehr viel siegessicherer, nachdem er sich so vieler Unterstützung hier auf diesem Gipfel versichern konnte.
Und auch UN-Generalsekretär Guterres war eben in Kasan und hat dort einen gerechten Frieden, Zitat, für die Ukraine gefordert. Wie hat der russische Präsident darauf reagiert?
Mit Hohn und mit Spott, so wie er auf all solche Einwürfe auf diesem Gipfel reagiert hat. Er hat gesagt, die ganze Welt sei ja eine Familie und in einer Familie gäbe es schon mal Streit. Da würde man sich um Häuser, Geld oder sonst was streiten, da würde man sich auch mal prügeln. So schlimm sei das doch alles gar nicht. Guterres hat hier wirklich einen merkwürdigen Auftritt hingelegt. Er war 2 Tage auf diesem Gipfel. Es ist angesetzt für heute Abend auch noch ein bilaterales Gespräch mit Putin. Das wäre dann die finale Adelung, muss man sagen. Man muss auch wissen dazu, dass Guterres ja der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz im Sommer ferngeblieben ist, hier aber zu Putins Gipfel kommt und hier die Bilder mitbestimmt von sehr vielen Staats- und Regierungschefs. Und zwar vertreten die Mehrheit der Weltbevölkerung, die hier mit Präsident Putin sitzen, stehen und damit ganz klar ihm zeigen, oder er kann das nutzen, um zu sagen, Isolation, welche Isolation?
Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Armin Körper, vielen Dank. Und schauen wir auch in die Ukraine. Dort berichtet für uns Dara Hassan-Sadeh. Wir erreichen ihn in der Region Kharkiv. Hallo Dara, schön, dass du auch bei uns bist. Das alles klingt ja jetzt nicht nach einem Ende des Krieges. Du bist in der Ukraine für uns jetzt eben in diesen Wochen unterwegs, berichtest über die Folgen für die ukrainischen Zivilisten, berichtest über die Lage an der Front und eben auch über den Beschuss, den heftigen Beschuss für all jene, die dort in den Städten in Frontnähe sind. Und du hast im Süden, ganz im Süden Cherson, sehr nah eben an den russischen Truppen mit Einwohnern gesprochen. Was berichten sie dir über die aktuelle Lage?
Ja, die Situation in Cherson, die ist schon immer angespannt, seitdem die ukrainische Armee die Stadt befreien konnte. Es ist so, dass die russischen Truppen auf dem anderen Flussufer des Dnipros sind und von dort an regelmäßig, nahezu täglich, die Stadt angreifen. Ich habe mit Alexander Ustenko gesprochen, der wohnt in Flussnähe und der erzählte, dass in seinem Viertel sehr viele Drohnenangriffe seit Sommer stattfanden. Er selber hat 4 Drohnenangriffe aus unmittelbarer Nähe erlebt. Bei dem ersten, das war im Juni, da stand er in einer Schlange zu einem Hilfszentrum und wollte Hilfsmittel für sich und seine kranke Mutter, die bettlägerig ist, abholen. Und dann wurde eine Drohne abgeworfen. Er hat es sehr detailliert geschildert, wie die Leute getroffen wurden, auch er. Und er hat Verletzungen, Schrapnellsplitter davon gezogen. Er stand in dieser Schlange und es kam aus dem Nichts und er sagte sich, sie hätten da schon lange gewartet, sodass dem Drohnenoperator, der ja ein Sichtfeld hat, Klage sein musste, dass es sich hier um Zivilisten handelt. Die Militärverwaltung in Cherson hat mittlerweile 500 Verletzte gezählt, alle in diesem Gebiet, wo die kleinen Drohnen mit ihren Sprengsätzen hinflogen. Während dem Gespräch mit Ustenko war ein Drohnenabwurf zu hören und auch das Abwehrfeuer der ukrainischen Soldaten. Das ist sein Alltag, in dem er wohnt, in seinem Haus, wo sein Garten nahezu nicht zu betreten ist. Er hat sich kurz aus der Veranda herausgewagt. Die ist bewachsen mit Wein. Die Trauben schneidet er nicht ab, um weiter Sichtschutz zu haben. Und in seinen Garten, ja, den kann er genauso betreten. Und das scheint auch das Ziel zu sein, dieser russischen Angriffe auf Zivilisten, dass die Stadt einfach unbewohnbar wird, dass jeder Gang zum Supermarkt lebensgefährlich sein kann für die Bewohner. Militärischen Erfolg im Sinne von, dass es man eine Stadt wieder einnehmen könne, ist durch solche Kriegsführung nicht zu erwarten militärisch.
Wir haben auch Bilder gesehen, als du eben gesprochen hast, von eben diesen gezielten Angriffen aus der Luft mit Drohnen auf die Zivilisten in Cherson. Du hast uns auch Bilder mitgebracht aus der Region Sumy, wo du diese Woche auch warst, nah eben zur russischen Grenze, nah auch zur russischen Region Kursk, wo die Ukraine eben mehrere Orte besetzt hat. Was hast du dort erlebt?
Dort haben wir eine Drohneneinheit besucht, deren Lager oder Position, in der sie sich aufhalten, wo sie nächtigen und wo sie auch ihre unmittelbaren Ausrüstung gelagert haben. Die befindet sich ungefähr 12 Kilometer von der Grenze und damit von der Front entfernt. Die Aufgabe dieser Soldaten ist es, die Bewegungen des Feindes zu beobachten und auch militärische Ziele ausfindig zu machen. Es ist ein Tarnen und Aufklären, haben sie gesagt. Und das Tarnen wird für sie immer schwieriger, denn sie müssen gegen diese hochauflösenden Drohnen, die auch Russland in immer größerer Zahl einsetzt, jede Spuren vermeiden. Und sie leben da in einem Wald, jetzt schon seit über 4 Monaten, und reisen und fahren dann immer los zu ihren Einsätzen und kommen dann wieder zurück. So ist ihr Alltag. Es wirkt manche Bilder wie ein Zeltlager im Wald, aber die Herbstsonne, die täuscht natürlich nur darüber hinweg, dass sie jederzeit auch mit Luftschlägen zu rechnen haben dort. Vor der Kursk-Operation haben sie gesagt, dass in der Region Sumy oft Einfälle gab von russischen Soldaten in kleinen Gruppen. Diese hätten jetzt abgenommen und das sei ein Effekt dieser Kursoperation. Dafür haben aber die Luftangriffe zugenommen und vor allem auf Lagerstätten, wo die russische Armee militärische Güter wie Munition oder alles andere, was die Soldaten in Kursk brauchen, vermuten. Und diese Luftangriffe sind ein großes Problem, weil die Flugabwehr nicht ausreichend ist in der Region Sumy.
Einschätzung von unserem Reporter in der Ukraine, Dara Hassan-Zadeh. Vielen Dank. Und bei uns ist jetzt nochmal für eure Fragen Militärexperte Gustav Gressel. Ihr habt viele Fragen in den Chat geschrieben und da möchte ich auch gleich nochmal einsteigen mit dem Thema nordkoreanische Soldaten. Und zwar fragt ein User, wenn jetzt Nordkorea Russland Soldaten zur Verfügung stellt und wenn die dann auch im Krieg gegen die Ukraine kämpfen, verstößt das nicht gegen das Völkerrecht und gegen die UN-Charta?
Natürlich, der ganze Krieg verstößt gegen die UN-Charta. Es ist ein illegaler Angriffskrieg und die Unterstützung und die Beteiligung daran verstößt gegen die UN-Charta. Das ist Nordkorea aber, um so auszudrücken, völlig egal. Nordkorea besitzt auch illegalerweise Atomwaffen, hat früher den Atomwaffensperrvertrag verletzt und ist dann ausgetreten, nachdem er ihn nach Strich und Faden verletzt hat. Also in dem Sinn, in diesem Club ist natürlich das Völkerrecht nicht der Maßstab für die Handlungen.
Und noch eine weitere Frage auch dazu. Hier habe ich sie wieder gefunden. Könnten diese nordkoreanischen Soldaten aber auch dafür da sein, fragt hier jemand, die russischen Truppen innerhalb Russlands freizusetzen, die da jetzt also vielleicht in der Region Kursk möglicherweise unterwegs sind, dass die dann in der Ukraine kämpfen?
Also in Russland sind relativ wenige militärische Einheiten noch in ihrem Regelbetrieb verblieben. Dort findet in den russischen Garnisonen findet Ausbildung statt, Ausbildung der Grundwehrdiener, von denen dann später sehr viele als Freiwillige in die Ukraine gehen. Manchmal wird bei der Freiwilligkeit etwas nachgeholfen. Aber jenseits dieses Ausbildungsbetriebes gibt es keinen richtigen Manöverbetrieb oder eine Präsenz zur Abschreckung anderer Staaten. Die russische Militärpräsenz in Ostasien ist auch ziemlich dünn, aber selbst an der Grenze zur NATO, wenn man Karelien anschaut, Kaliningrad, exponierte Gebiete, hier findet im Grunde nur mehr Ausbildung statt. Da gibt es keine einsatzbereiten Großverbände mehr, weil das Kaderpersonal, die Offiziere, die Berufssoldaten all in die Ukraine abgezogen wurden und das meiste schwere Gerät, also alles schwere Gerät, das nicht unmittelbar zur Ausbildung selbst auch benötigt wird, in die Ukraine abgezogen wurde. Die russische Armee nimmt derzeit keine anderen Abschreckungs- oder Machtprojektionsaufgaben wahr. Selbst Syrien ist auf das absolute Minimum heruntergefahren. In Afrika bedient man sich großteils Söldner und weniger Spezialkräfte des militärischen Nachrichtendienstes. Da rennt sonst nichts, wo Nordkorea sozusagen etwas ablösen könnte. Die Ausbildung russischer Rekruten werden auch weiterhin russische Kräfte und Offiziere wahrnehmen müssen, allein aufgrund der Sprachgegebenheiten. Und diese nordkoreanischen Soldaten, die werden in den Fronteinsatz gehen. In Russland heißt es ja, es gibt keine nordkoreanischen Soldaten, das wird abgeschritten, sondern man sagt, das sind jetzt ein großes Freiwilligenaufkommen von Bojaren, also von asiatischen Mitgliedern der Russischen Föderation. Und naja, da kann man sich natürlich seinen Reim drauf machen über den Wahrheitsgehalt der russischen Pressemeldungen und Darstellungen, aber so versucht man das sozusagen für den Eigenkonsum zu tarnen, dass natürlich hier Nordkoreaner an der russischen Seite kämpfen für wahrscheinlich einen durchschnittlichen Zeitungsleser in St. Petersburg oder Moskau. Da schaut ein Koreaner oder ein Bojare ja in etwa gleich aus.
Mehrere Fragen gehen in die Richtung, wenn da jetzt nordkoreanische Soldaten mitkämpfen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch zum Beispiel Südkorea nicht nur Waffen, sondern auch Soldaten für diesen Krieg schickt oder auch andere Länder das tun könnten?
Ja, im Grunde natürlich könnten sie das, aber die Bereitschaft dafür sehe ich eher knapp bemessen. Auch die Ukraine hat im Grunde aufgegeben, um internationale Freiwillige zu werben, weil unter den internationalen Freiwilligen viele schnell den Dienst quittieren beziehungsweise wieder das Militär verlassen. Es ist einfach Krieg nicht so romantisch, wie man das sich vorstellt. Und wenn man nicht in einer totalitären Diktatur lebt wie Nordkorea, wo eventuell woanders Krieg führen eine Möglichkeit ist, dem tristen Alltag zu entkommen, macht man das eben selten lange durch. Bei den Ukrainern natürlich, da geht es ums eigene Land, das ist was anderes. Aber da sind eben Staaten wie Nordkorea oder Russland, die ihre Leute notfalls mit Zwangsgewalt eben dann an die Front schicken in einer anderen Situation. Was Rüstungsgüter angeht, da könnte natürlich Südkorea wirklich eine Änderung der südkoreanischen Politik einen erheblichen Vorteil für die Ukraine bringen. Das südkoreanische Militär ist nicht nur groß und hat viele Systeme. Die Südkorea hat auch viel Munition, weil es eben für einen Krieg mit der nordkoreanischen Massenarmee ausgerichtet ist und dementsprechend nicht wie in Westeuropa Munitionsbestände heruntergefahren hat. Die südkoreanische Armee verfügt über 11.000 verschiedene Artilleriesysteme und hat relativ großzügige Kampftagessätze für diese berechnet. Sie ist unter allen modernen Demokratien das größte Arsenal oder das größte Waffenlager für Artilleriemunition. Man schätzt, dass über 30 Millionen Schuss Artilleriemunition in Südkorea lagern, in den Beständen der Armee. Also das ist, da kann die Bundeswehr lange neidisch hinschauen. Da ist natürlich ein Freiwerden von Munition für die Ukraine. Das sind dann Quantitäten, die natürlich, oder da wären Quantitäten möglich, die durchaus was bringen, auch im Fahrzeugbau. Es gibt im Grunde zwei Großnationen, wenn man das anschaut, die im militärischen Fahrzeugbau viel leisten können. Das ist Deutschland, das ist Südkorea im Westen. Bei den Vereinigten Staaten ist es leider so, dass dort der militärische Fahrzeugbau in den letzten Jahrzehnten sehr gelitten hat und heruntergefahren ist. In Deutschland, wir können das ja auch bei Woodward nachlesen, gibt es in der politischen Spitze große Bedenken, den deutschen militärischen Fahrzeugsektor für diesen Krieg größer einzuspannen. Aber wenn Südkorea das täte oder wenn man eine Möglichkeit fände, das zu finanzieren, dann könnte man natürlich über die südkoreanische Rüstungsindustrie gerade Schützenpanzer in doch größerem Ausmaß beziehen. Das würde der Ukraine enorm helfen. An gepanzerten Fahrzeugen besteht ein extremer Mangel. Aber wie gesagt, das sind Möglichkeiten, da ist noch nichts spruchreif, da gibt es, wie gesagt, da gäbe es viele Dinge, die zu klären wären, aber natürlich ein Politikwandel in Seoul hier hätte für die logistische Unterstützung der Ukraine viele Vorteile.
Und auch der Ukraine fehlen Soldaten. Wie lange kann sie es sich noch leisten, ihre Einheiten in der russischen Region Kursk stationiert zu haben?
In Kursk ist es numerisch ist nicht sehr viel unterwegs. Also es sind aus den 9 Brigaden, in der einzelne Verbände stehen, sind zum Teil nur ein Bataillon dort. Kursk ist zurzeit ein politisches Token, um Russland politisch unter Druck zu setzen. Aber militärisch ist es, muss man ehrlich sagen, ein Nebenschauplatz. Man sieht auch, dass die Ukrainer Kursk lange nicht so zäh verteidigen wie ihr eigenes Territorium, weil natürlich man zur Not Kursk auch preisgeben kann. Beim eigenen Territorium ist man da verbissener natürlich. Das Problem natürlich der Ukraine, das ist angesprochen, es ist natürlich die Mobilmachung, die wir jetzt, die nächste Welle der Mobilmachung erleben, zeigt auch die Grenzen der Personaldecke der Ukraine. Es werden jetzt sehr viele 50-Jährige mobil gemacht, weil man die vorigen Jahrgänge schon ausmobilisiert hat. Es gibt die ständigen Streitereien zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Finanz- und Wirtschaftsministerium, wie stark man in die Ausnahmeregelung der kriegswichtigen Arbeiter auch eingreifen kann. Die Ukraine braucht, um den Staat zu erhalten, auch eine normale Wirtschaft, die funktioniert und Geld generiert, um den militärischen Unterhalt zumindest halbwegs zu decken. Und natürlich das Problem, das qualifizierte Personal, die Offiziere, die Unteroffiziere, die brauchen natürlich viel länger, um trainiert zu werden, um dann neu aufgestellte Verbände auch führen zu können. Da ist die Ukraine auch in einer sich zunehmend verknappenden Situation, und das Neuaufstellen von Brigaden erfordert wieder mehr Offiziere, mehr Kader, von denen ich ohnehin nicht horrend viele schon habe und nicht alle auch wirklich geeignet sind, muss man auch sagen, diese Führungsfunktionen, mit denen sie betraut werden, auch wirklich wahrzunehmen. Da steht die Ukraine vor vielen schwierigen Entscheidungen und auch vor vielen schwierigen Problemen. Der Westen könnte hier natürlich helfen. Dazu müsste aber in erster Linie Leute in die Ukraine als Militärberater entsenden, den Ukrainern hier direkt bei der Organisation neuer Verbänden helfen. Und das scheuen natürlich, jetzt mit der Ausnahme Frankreich, viele europäische und auch die Staaten und auch die USA, weil sie im Gegensatz zu Nordkorea eben Angst haben, dass sie dann Kriegspartei werden.
Und schauen wir auf die Gesamtlage an der Front. In der Ukraine, Russland meldet seit Wochen immer wieder, da kleinere Ortschaften einnehmen zu können, auch wieder ganz aktuell, ganz zuletzt. Wie ist die aktuelle Lage?
Ja, die aktuelle Lage ist angespannt. Die Ukraine befindet sich nach wie vor in der Defensive und viele der vorne eingesetzten ukrainischen Brigaden sind extrem abgenützt. Wir haben das nach dem Fall von Wuleda gesehen, wieder die Verluste der 72. mechanisierten Brigade bekannt wurden. Und das war eine der Elite-Brigaden der ukrainischen Armee. Die hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Kiew nicht gefallen ist. Und jetzt ist sie quasi aufgerieben. Die gesamte Brigade hat weniger Leute als ein reguläres ukrainisches mechanisiertes Infanteriebataillon. Und ähnliche Probleme gibt es natürlich auch bei anderen Brigaden. Das führt dazu, dass dann die Front brüchig wird, dass es schlechte Ablösen gibt, dass die Russen eben Flanken finden bzw. offene Stellen finden und fortkommen. Natürlich auf der russischen Seite läuft es auch nicht glatt. Wir sind im Abnutzungskrieg. Beiden Seiten geht es im Grunde schlecht. Die Russen haben Koordinationsprobleme. Die Russen schaffen es nicht, Durchbrüche wirklich gut auszunutzen. Es geht immer nur sehr langsam voran. Sie haben zunehmend auch Materialknappheit, vor allen Dingen gepanzerte Fahrzeuge, Mannschaftstransportpanzer wären auch auf der russischen Seite knapp. Aber nach wie vor, wie gesagt, es gibt einfach mehr russische Soldaten in der Ukraine, als die Ukraine an der Front unter Waffen halten kann. Und diesen numerischen Vorteil, den nutzen die Russen aus, um sich Dorf für Dorf vorwärts zu schieben. Sie haben sich jetzt relativ nah an Pokrovsk herangeschoben. Das ist eine sehr wichtige Stadt im Süden des Donetsker Oblasts. Und jetzt versuchen sie, diesen Einbruch nach Norden und nach Süden zu erweitern. Nach Süden haben sie hier schon, wie man an der Karte sieht, einige Gebiete gut gemacht. Jetzt versuchen sie auch, gegen Norden anzudrücken. Sie versuchen, diesen Vektor auch unterstützen, indem sie, hier sieht man so etwa ein kleines Hörnchen nördlich heraus, das da in der Nähe dieses Stausees ist. Das ist der Toretsk-Sektor. Auch dort wird stark angegriffen, um sozusagen die Flanke der Ukrainer hier zu bedrohen. Und man drückt eben von Süden heraus nach Norden durch. Das Ziel der Russen ist hier in diesem Winter quasi nicht nur in Pokrovsk, sondern auch am gesamten Ostabschnitt an diese Festungslinie Kramatorsk, Slawiansk, Pokrovsk heranzurücken und dann die Schlacht um diesen Festungsgürtel quasi das große Thema für das nächste Jahr zu machen. Das geht natürlich jetzt sehr langsam, Dorf für Dorf, und es gibt sehr viele Dörfer auf diesem Weg, aber leider muss man auch sagen, es geht aus russischer Sicht doch voran.
Ich war selbst vor 2 Wochen noch an der ukrainischen Südfront. Da haben mir die Soldaten berichtet von immer mehr Infanterie, russischer Infanterie. Die kommen also zu Fuß oder machen so Einzeleinsätze auf Mopeds, mit denen sie dann versuchen durchzustoßen. Ist das ein Zeichen dafür, dass es vielleicht auch weniger gepanzerte Fahrzeuge aktuell auf russischer Seite gibt? Oder ist das einfach nur eine andere Taktik?
Nein, das ist schon auch Zeichen des Fahrzeugmangels. Also man kann das ja auch sehen auf den Satellitenaufnahmen von russischen Depots. Die vor allen Dingen Mannschaftstransportpanzer MTLB sind eben am Ausgehen. Auch bei den BTRs wird es langsam knapp. BMPs gibt es auch nicht mehr so horrend viele. Und so versucht die russische Armee dort, wo es nicht notwendig ist, sich den Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen zu sparen, weil natürlich dem Moment, wo man einen Angriff mit gepanzerten Fahrzeugen vorträgt, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ukrainischen Drohnen zum Opfer fallen. Deshalb versucht man durch Artillerie, die ukrainischen Verteidiger weich zu schießen, in vermehrtem Ausmaß eben auch Gleitbomben einzusetzen, weil gegen diese Gleitbombenabwürfe die Ukrainer am wenigsten tun können, so die ukrainische Front zu zerrütten und die ukrainischen Soldaten in die Schutzbunker zu zwingen und in der Zeit mit Infanterie zu Fuß so nah wie möglich an die ukrainischen Stellungen ranzukommen und im besten Fall schon in die ukrainischen Stellungen reinzukommen, so dass wenn die ukrainischen Soldaten nach dem Artilleriefeuer aus den Schutzräumen wieder rauskommen, die russischen Soldaten schon in ihren Stellungen drin sind und sich dann eben ein Nahkampf um das Stellungssystem entwickelt. So ist derzeit die Taktik der Russen, dass alles erinnert wirklich zunehmend an den Ersten Weltkrieg, als es eben noch keine gepanzerten Fahrzeuge gab, in der Taktik mit Vorbereitungsfeuer, das, was damals die schwerste Artillerie, also die Belagerungsgeschütze und schweren Mörser 38 Zentimeter und 42 Zentimeter machten, das machen halt heute die Gleitbomben, aber sonst ist es im Grunde mehr an Verdun als an den Zweiten Weltkrieg erinnernd. Und so schiebt sich die russische Armee Stück für Stück und Dorf für Dorf weiter fort und ja, solange Russland Infanterie hat, wie sagt man, verliert in der Regel um die 1000 Mann pro Tag. Aber solange man sich das leisten kann, die Infanterie in diesem Ausmaß zu verlieren, geht die Offensive auch weiter. Und weil auch viele von Schlammperiode reden, natürlich die Infanterie für dieses unangenehm, aber im Gatsch versinken tun natürlich Infanteriestiefel nicht so sehr wie Fahrzeuge.
2 Kommentare aus dem Stream. Einmal, Russland muss verlieren. Passiert das nicht, zeigt das auch China und Nordkorea, dass sie freie Bahn haben. Ein anderer Kommentar, eine Friedenskonferenz wird notwendig. Man kann nur hoffen, dass es bald dazu kommt. Kurz die Frage noch zum Schluss. Was ist wahrscheinlicher, dass Russland tatsächlich verliert und die Ukraine gewinnt unter diesen Bedingungen oder eben, dass es zu einer Konferenz, zu Verhandlungen kommt?
Ich muss sagen, aus gegenwärtiger Sicht ist beides unwahrscheinlich. Die westliche militärische Unterstützung der Ukraine ist sowohl materiell als auch immateriell, also Training, Militärberatung, Ausbildung, zu gering, um der Ukraine zu einem Sieg zu verhelfen. Auf der anderen Seite, solange Russland den Krieg nicht zu verlieren beginnt, wird sich Russland auch nicht auf eine Friedenskonferenz einlassen. Russland hat eine Einladung zu einer weiteren Friedenskonferenz mit der Ukraine ausgeschlagen. Russland will Bedingungen, die einer Kapitulation gleichkommen, als Vorbedingung haben, um überhaupt erst in den Verhandlungsprozess einzutreten. Also man sieht hier, die sind zurzeit nicht willens. Damit sie willens wären, müsste sich das Geschick auf dem Schlachtfeld wenden. Denn wenn Putin sieht, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann, beziehungsweise dass er diesen Krieg sogar höchstwahrscheinlich verlieren könnte, dann wird sein Interesse an Verhandlungen schnellstmöglich natürlich anspringen. Aber da ist er nicht. Und solange er natürlich Optionen hat, den Krieg noch weiterzuführen, eben auch mit nordkoreanischer, iranischer und unter der Hand natürlich auch chinesischer Unterstützung, würde er einen Teufel tun, irgendwo sich mit irgendwem über einen möglichen Frieden zu erhalten und am Verhandlungstisch etwas aufgeben, was er mit militärischer Gewalt nicht vielleicht doch gewinnen könnte.
Soweit die Analyse von Militärexperte Gustav Gressel. Der russische Präsident findet immer wieder neue Wege für Nachschub. Und solange Russland das gelingt, seien Verhandlungen und ein Waffenstillstand nicht in Sicht, so Gressel. Die Sendung findet ihr mit allen Bildern und detaillierten Karten auf unserem ZDF-Heute-YouTube-Kanal und in der ZDF-Heute-App. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr auch nächste Woche, Donnerstag um 19.30 Uhr live dabei sein und eure Fragen an unsere Gäste stellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.